Deutschlandfunk, Medias Res.
Feiernde Fußballfans in Algerien waren es, die Videos bei Telegram gezeigt haben, heute vor einem Jahr. Weltweit populär wurden diese Videos aber nicht als das, was sie sind, sondern als das, wofür sie ausgegeben wurden. Unter einem der Videos stand Gaza heute Abend nach israelischen Angriffen. Ja, und da bekommen die Böllerschüsse zum Beispiel in den Videos eine völlig andere Wirkung. Das ist nur eine von zigtausenden Desinformationskampagnen nach dem Überfall der Hamas auf Israel. Und vor den Wirkungen solcher Kampagnen haben Expertinnen und Experten eindringlich gewarnt. Ist diese Wirkung nun eingetreten? Darüber habe ich vor der Sendung mit Kim Stoller gesprochen. Sie ist Vorsitzende des Internationalen Instituts für Bildung, Sozial- und Antisemitismusforschung. Und ich habe sie nach den Mitteln gefragt, mit denen die Urheber von Falschinformationen nach dem Überfall der Hamas im Netz vorgegangen sind.
Wir können da drei Aspekte unterscheiden. Zum einen die Arten der Falschinformationen, dass zum Beispiel bestimmte Inhalte erfunden werden. Ein bekanntes Beispiel, was insbesondere auf TikTok sehr präsent war, war, dass die arabische Welt oder die Türkei in Krieg gegen Israel ziehen würde, was natürlich nicht der Realität entsprach. Dort hat man dann künstlich produzierte Videos gesehen, Armeen, die aufmarschieren oder ähnliches. Ein weiterer Aspekt ist die Verwendung von Videos, wo Videos hauptsächlich genutzt werden, entweder gefälschte oder aus dem Kontext gerissene Aufnahmen und dadurch falsche Behauptungen untermauert wurden. Und ein nochmal weiterer Aspekt sind Hashtags, bestimmte Hashtag-Kampagnen, wie beispielsweise Al-Aqsa-Flood, also der Sturm auf Al-Aqsa, was das unmittelbare Narrativ der Hamas war, dass es um die Verteidigung der Al-Aqsa-Moschee gehen würde. Und dieses Narrativ und die Hashtags sind sehr lange auf den sozialen Plattformen nach wie vor abrufbar gewesen.
Ja, wenn wir mal da bleiben, den Abrufzahlen und vor allem die Dauer, wie lange solche Hashtags abrufbar waren. Diese ganzen Kampagnen haben ja insgesamt darauf abgezielt, Unterstützung für die Hamas zu gewinnen und gegen Israel zu mobilisieren. Und diese Haltung, die gibt es ja in der Bevölkerung ja nun auch unter anderem. Würden Sie also sagen, dass diese Desinformationskampagnen erfolgreich sind?
Ja und nein. Zum einen, wie Sie richtig sagen, können so Desinformationskampagnen einen Resonanzkörper für schon bestehende Einstellungen bieten. Auf der anderen Ebene können sie durch eine bestimmte Emotionalisierung, wenn beispielsweise getötete Kinder gezeigt werden oder schwer Verwundete oder brutales Vorgehen, können die eine Emotionalisierung vornehmen, die Effekte zeitigt, die vorher gar nicht da waren. Können dann für Aggressionen Trigger sein, die dann auch auf der Straße ausgelebt werden.
Und da sind wir schon an dem Punkt, wo wir uns aus dem sozialen Medium-Raum wegbewegen. Und Sie haben nämlich die Straße angesprochen. Das heißt, die Effekte, die in den sozialen Medien da ausgelöst werden durch Desinformationskampagnen, die manifestieren sich quasi dann also auf der Straße auch.
Das ist richtig. Die Dynamiken auf den sozialen Medien wirken mobilisierend auf die Straße. Das ist zum einen durch Live-Übertragungen von Demonstrationen, Kundgebungen, Straßenprotesten oder auch Straßenschlachten mit der Polizei. Mhm. Auf der anderen Ebene gibt es auch einen Zusammenhang, dass die internationalen Strukturen, sei es nun aus der Muslimbrüderschaft, sei es nun Hamas oder terroristische Organisationen wie die PFLP, schon seit Jahren Kampagnen auf sozialen Medien fahren, die dann auch in diesem Kontext bei einem bewaffneten Konflikt Trigger für die Straße dann auslösen. Und gleichzeitig werden sie auch von den entsprechenden Strukturen auf der Straße dann organisiert.
Gibt es da eigentlich Unterschiede, was den internationalen Vergleich betrifft? Also soziale Medien agieren ja eigentlich weltweit, aber kann man da sich auf den deutschsprachigen Online-Raum oder auch realen Raum fokussieren? Gibt es da Unterschiede zum Rest der Welt? Wie ausgeprägt diese Kampagnen dann auch Erfolg zeigen?
Ja, wir sehen Unterschiede. Das hat zwei Gründe. Auf der einen Ebene ist, wie das Messaging vonstatten geht. Wir haben teilweise in Deutschland ein sehr radikales Messaging, auf Deutsch auch vorgetragen. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir nochmal eine andere Sensibilität als beispielsweise im arabischen Kontext. Im arabischen Kontext ist es häufig so, dass direkte Aufrufe zum Töten von Jüdinnen und Juden massiv stattfinden und die dann auch teilweise von den Plattformen viel weniger gelöscht werden, weil sie nicht gemeldet werden, weil die Algorithmen nicht so programmiert wurden und es insofern zwei Diskursräume gibt. Es gibt einen deutschsprachigen Diskursraum auf den sozialen Medien und es gibt einen arabischsprachigen oder türkischsprachigen Diskursraum auf den sozialen Medien mit einer noch mal viel größeren Radikalität.
Sie haben gerade schon angesprochen, dass in erster Linie natürlich die Betreiber der sozialen Plattformen da auch eine Verantwortung haben, solche Inhalte dann zu entfernen. Wenn das nicht der Fall ist, was glauben Sie, kann da Abhilfe schaffen? Das Verifizieren von Angriffen, das benötigt ja Zeit, das Verbreiten von einer Falschmeldung nur wenige Sekunden. Und Akteure nutzen dann eben diese Informationslücke, die durch diese ja sich schnell überschlagenden Geschehnisse entstehen. Kann vielleicht zum Beispiel KI da möglicherweise in Zukunft helfen, diese falschen Informationen schnell zu entlarven und dann auch ja zu entfernen?
KI kann definitiv helfen, Falschmeldungen zu entfernen. Schon heute werden Algorithmen und Modelle angewandt, um bestimmte Sachen zu identifizieren, ob das inhaltlich richtig oder falsche Sachen sind oder ob das bestimmte Hasspropaganda oder Influence-Kampagnen sind. Und es ist natürlich auch immer eine gewisse Entscheidung, sowohl der Plattform, aber auch der Gesetzgeber, wie viel Raum was haben darf. Darf beispielsweise behauptet werden, dass alle möglichen Armeen Israel angreifen, was einfach falsch ist. Oder soll sowas entfernt werden? Neben der Entfernung gibt es natürlich auch noch eine weitere Möglichkeit, nämlich die Reichweite von entsprechenden Posts einzuschränken, dass zum Beispiel hasserfüllte Beiträge weniger große Reichweite bekommen.
Frau Stoller, letzte Frage, auch vor dem Hintergrund, dass wir hier ein Medienmagazin sind. Wenn man nichts mehr glauben kann, und da rufen ja tatsächlich auch einige Kritikerinnen und Kritiker mittlerweile zu auf, glaubt nichts mehr, was ihr im Netz seht. Wenn man aber nichts mehr glauben kann, dann stimmen ja auch die, ich sag mal, die echten Videos nicht mehr. Und dann werden die Augenzeugenberichte zum Beispiel von Korrespondentinnen und Korrespondenten auch in Frage gestellt und nicht mehr geglaubt. Wie sehen Sie dieses Dilemma?
Das ist auf jeden Fall ein sehr großes Dilemma. Wir haben im deutschsprachigen Raum beispielsweise Personen, die recht viel Hass und Falschinformationen verbreiten und schon bereits eine größere Reichweite haben als von relativ finanzintensiven Nachrichtensendern. Das ist natürlich die Konkurrenz heute. Und die Frage ist schon, inwiefern gesetzgeberisch reguliert werden kann oder sollte, dass Falschinformationen einfach nicht behauptet werden darf. Weil ohne eine Art von Accountability, also dass man dafür gerade stehen muss, was man behauptet, wird man in der Zukunft nur noch viele Diskurse haben. Und wir wissen aus der Geschichte, dass wenn Wahrheit und Nichtwahrheit unmittelbar miteinander konkurrieren müssen, im Zweifelsfall auch die Unwahrheit ausgewählt wird und die Leute dann Hass und Hetze eher glauben als richtigen Informationen.
Kim Stoller, Vorsitzende des Internationalen Instituts für Bildung, Sozial- und Antisemitismusforschung. Frau Stoller, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank auch meinerseits.